Mission Machen. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen.
Mein heutiger Gast ist ein Executive Leader, Gründer, Mentor, Visionär, aber auch ein sehr geerdeter Berater, spezialisiert auf digitale Strategien, Innovation und Transformation. Er hat in den letzten 10 Jahren global in Silicon Valley, Europa, China und im Nahen Osten mit Führungskräften zusammengearbeitet, um wirkungsvolle Innovationsinitiativen und strategische Roadmaps für internationale Organisationen als Berater, als Führungskraft, Gründer und interimistische Führungskraft voranzutreiben. Und er ist Autor. Ich freue mich ausgesprochen, Stefan Diefenbacher heute in meinem Podcast Mission Machen begrüßen zu dürfen. Lieber Stefan, herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, Christian. Bin sehr gespannt auf unsere Konversation heute.
Ja, lass uns doch mal gleich kurz auf deine Rolle als Autor zu sprechen kommen. Du hast einen tatsächlichen Bestseller, so wie ich gelesen habe, herausgegeben. Mittlerweile, glaube ich, über 25.000 Stück verkauft. Das ist ja, glaube ich, gerade im Fachbuchbereich schon eine Hausnummer. Du hast geschrieben, How to Create Innovation. Lass uns doch gleich mal darauf zu sprechen kommen und an dich gerichtet die Frage, warum tut sich Deutschland so schwer mit Innovation? Liegt es am Geld? Liegt es an der Mutlosigkeit, an der Risikoscheu? Liegt es an dem hohen Sicherheitsbedürfnis, an der großen Unsicherheit? Woran, glaubst du, liegt es? Oder vielleicht ist es auch eine völlig falsche Einstellung?
Vielleicht gehen wir zusammen die Faktoren durch. Ich befürchte, es liegt so ziemlich in allem. Ne? Also es liegt, glaube ich, schon vielleicht zuerst an der Kultur, oder dass wir uns in Europa viel weniger trauen, viel weniger, viel risikoaverse sind, wie zum Beispiel in den USA oder vielleicht auch in manchen asiatischen Ländern. Und das drückt sich auch sehr konkret aus an der Anzahl der Neugründungen, die wir pro Einwohner tatsächlich haben. Ist nur ein Bruchteil von dem so hoch, wie sie in USA als Beispiel ist. Insofern, das ist ein wesentlicher Faktor. Zweiter Grund aus meiner Sicht ist, wir sind nicht besonders unternehmerfreundlich. Also muss eigentlich schon so ein bisschen Lust haben auf Kamikaze, wenn man in deutschen Unternehmen gründet. Das hat man mit Prozessen und Bürokratie zu tun und so weiter. Wir sind sicher nicht unternehmerfreundlich und in der Gesellschaft wird man auch als Unternehmer, glaube ich, nicht so freundlich betrachtet. Ja, also das ist, als Unternehmer bist du tatsächlich einer der Berufe, die jetzt nicht direkt die höchste Reputation haben. Das sind Krankenschwestern und Ärzte und Unternehmer sind tatsächlich unter ferner Liefen, Gott sei Dank, Rüberbänkern, aber die das Schlusslicht bilden. Aber das hilft, glaube ich, auch nicht. Drittens, die Kosten der Unternehmensgründung sind in Deutschland einfach hoch. Wir sitzen auf insgesamt sehr hohen Kosten, sehr hohen Lohnkosten, sehr hohen Lohnnebenkosten. Wir sind damit mit das teuerste Land weltweit, um zu gründen. Eigentlich möchte man auch hier in Deutschland nicht gründen. Und die letzte Grund aus meiner Sicht ist sicher die Finanzierung und Finanzierbarkeit. Ich kann einfach auf viel kleinere Volumina nur zugreifen im deutschen Markt und ich tue mir schwer mit den internationalen Skalierungen und die Anzahlen ausgereichten Venture Capital Geldern als Beispiel, um einen Indikator zu nennen, sind in den USA fast Faktor 10. Das ist erheblich und das bei einer dramatisch größeren Marktgröße. Ja. Das vielleicht zusammengefasst oder ich weiß nicht, wie du es siehst, Frank, du hast da auch etliche Erfahrungen.
Ja, gut, also wenn man mit Unternehmen spricht, dann spielen da sicherlich, sag mal, viele deiner genannten Faktoren eine Rolle. Was ich auch gehört habe, und das spiegele ich jetzt vielleicht einmal an dich zurück, du hast gesagt, das Gründen ist teuer. Wie siehst du da das Thema Kündigungsschutz in dem Zusammenhang? Also auch die Möglichkeit, Risiko einzugehen, tolle Leute an Bord zu nehmen, aber diese Leute dann eben auch wieder, sagen wir mal, loszuwerden, ohne jetzt einen Shitstorm da zu riskieren, weil das natürlich auch Hochkaräter sind, die natürlich auch woanders wieder eine Möglichkeit haben, einen Job zu finden, aber trotzdem hier im deutschen Kündigungsschutzgesetz gewissermaßen über eine längere Zeit gebunden bleiben können und natürlich Kosten produzieren. Ist das ein Thema, was dir, sag mal, begegnet ist?
Das ist tatsächlich, also Mitarbeiter sind halt trotz aller KI-Welle natürlich, über die wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen, halt immer noch ein zentrales Gut, oder? Und insofern brauchst du die halt. Und die Frage ist erstens, wo kommen die her? Gerade Startups greifen ja oft auf Near- und Offshoring, ja, zurück. Und dort nutzt man dann halt Hilfsfirmen häufig, weil man die halt nicht dann in Deutschland anstellen möchte, ja. Das, aber halt schon wieder die nächste Krücke. Und dann stellen sich halt viele Unternehmer oder Startups stellen sich halt die Frage, warum gründe ich überhaupt in Deutschland? Wenn die Masse meiner Leute in Osteuropa sitzt oder sonst irgendwo, dann kann ich ja gleich eine US-LLC gründen. Dann, oder in Osteuropa halt, in Estland als ja einfach am gründerfreundlichen Land. Ja. Mhm. Jetzt in Deutschland, und ich bin ja selbst nicht mehr in Deutschland oft, weil ich es dort als Unternehmer echt hartes Pflaster fand. Ich bin in der Schweiz zwischenzeitlich. In Deutschland gibt es, glaube ich, die Regel, dass du bis 10 Mitarbeitern sehr vereinfachte Kündigungsmöglichkeiten hast und dass du keine Gewerkschaft aufstellen musst. Das ist ja auch ein urdeutsches Phänomen, was sonst in den meisten Ländern, vielleicht außer Frankreich, nicht die Rolle hat. Was dann Startups tatsächlich machen, um sich das Leben einfacher zu machen, ist, mehrere Firmen zu gründen. Mhm. Ja, um eine gewisse Agilität zu halten. Das aber zeigt schon wieder, wie problematisch das eigentlich ist. Ja.
Ja. Lass uns mal nach Positivbeispielen suchen. Siehst du, da gibt es Beispiele für gute Innovation in Deutschland, auch für disruptive Veränderungen in deutschen Unternehmen, wo du sagst, ey, das ist ein Leuchtturm, da können wir uns orientieren, das macht auch Mut.
Du hast ja also Innovation passiert ja in allen Größenordnungen von Unternehmen, und wir haben ja tatsächlich auch erfolgreiche Startups. Also bekannt ist ja sicher Scalable Capital, was sie da gemacht hatten, das Domäne der Robo Geldanlage Advisors aufzurollen, war wunderbar. Und ist ja gelungen, sitzen im Herzen von München. Ja, das ist eines der wenigen Beispiele, aber tatsächlich, wo es gelungen ist, in Deutschland internationales Startup zu einer gewissen Größenordnung, gut, Zalando fällt eben noch ein, das ist jetzt natürlich einige Jahre älter schon wieder, zu einer gewissen Größenordnung zu führen. Und ich glaube, da tun wir uns in Deutschland schwer. Wir sind großartig im Erfinden, auch nach wie vor. Die Anzahl der Patentanmeldungen ist international vielleicht nicht mehr die vorderste Spitze, aber sie ist immer noch ganz weit vorne. In der Umsetzung, in der Skalierung von Innovationen, also Erfindung zu Innovationsumsetzung, da tun wir uns, glaube ich, schwer. Das auch die großen Unternehmen. Ja? Das sehen wir jetzt gerade am Beispiel der Automobilbranche, dass andere da einfach schneller sind und viel effektiver vorgehen, offensichtlich.
Ja, ja. Ich habe gestern gelesen, dass viele Unternehmen schon länger nicht mehr in die Zukunft investieren, halbieren ihre Investitionsbudgets oder streichen sie ganz. Können Unternehmen, also wir reden jetzt nicht von Startups, die tatsächlich vielleicht mit einer neuen Idee, und da gibt es ja in der Tat schöne Beispiele, speziell auch in München, aber haben Unternehmen nicht mehr oder haben es verlernt zu innovieren?
Ich würde eher anders argumentieren, dass sie es noch nie gelernt haben. Ja? Also in der Vergangenheit waren ja die Zyklen derartig langsam, dass es ja gereicht hat, wenn du alle 100 Jahre mal was verändert hast. Also unsere Urgroßeltern waren wahrscheinlich mit 90%iger Wahrscheinlichkeit einfach alle Bauern. Das war ja der Status in Deutschland bis ganz grob 1820, waren wir.
Ja, landwirtschaftlich geprägt, weit seit ins 19. Jahrhundert.
So. Da musste sich nichts ändern. Also irgendwann haben wir einen Pflug eingeführt und bis der Traktor kam, verging ein paar Jahrtausende oder zumindest viele Jahrhunderte. Insofern mussten das Unternehmen nicht lernen, weil der Wandel so langsam ging. Und was jetzt passiert ist, dank Technologie sehen wir eine Geschwindigkeit der Veränderung, die davor nicht gab. Und diese sorgt eigentlich für Disruption. Und deswegen erst sind jetzt Unternehmen gezwungen, Innovation zu lernen. Und Innovation vielleicht auch in Abgrenzung zu Transformation. Innovation ist nicht ein bisschen mehr. Innovation, ihre zumindest ursprüngliche Definition, ist radikal. Innovation ist eine radikale Veränderung. Transformation ist eine Veränderung eines Teiles, auf Unternehmen bezogen, eines Teils des Geschäftsmodells, auf das, was natürlich dann Implikationen hat, auf das große Ganze. Und Innovation in Deutschland gab's nicht so richtig viel. Und das ist neu, das müssen Unternehmen lernen. Und das beherrschen sie nicht. Und jetzt das Spannende ist natürlich, wenn man sich als nächstes anschaut, wie werden denn Budgets verteilt? Also wie funktioniert Portfolio-Management Unternehmen? Und die Silicon Valley Player oder die große chinesische Firma, die tun, wenn ich jetzt an Facebook und Amazon oder Tesla oder Google und so weiter denke, die haben Innovationsbudgets, die 10, 15, 20, zum Teil sogar 25% der jährlichen Revenues, der jährlichen Umsätze darstellen. Das sind natürlich immense Summen. In Europa wird man als mutig bezeichnet, wenn man 2% hat. Die meisten Unternehmen sind im 0,irgendwas-Prozent-Bereich. Jetzt kann man direkt anschauen, wie korreliert ein anderes Portfolio-Management mit dem Wachstum eines Unternehmens. Ja? Und wenn wir so wenig in Innovationen investieren, dürfen wir uns halt nicht wundern, dass wir eben einfach nicht die Zukunft hier bauen und diese großen Wachstumsgeschichten hier nicht schreiben. Das klappt nicht, wenn ich sehr zögerlich bin und 0,% in die Hand nehme. Das erlebt man halt nicht nur in unserer Automobilindustrie, sondern halt einfach überall hier im Land und Ländle.
Das heißt, du erkennst oder siehst in Deutschland weniger die disruptive Innovation, sondern eher eine inkrementelle oder eher nahe am Kerngeschäft, die vielleicht für sich gesehen, wie du in deiner Begriffsbeschreibung gesagt hattest, eher einer Transformation ähnelt als einer tatsächlichen Innovation. Also Innovation wäre tatsächlich disruptiv.
Ja, also ist radikal in ihrer Natur. Und das Problem inkrementeller Veränderung ist ja fein. Also wenn sich die Umgebung nur langsam entwickelt, sich die Sachen nur langsam entwickeln, dann reichen inkrementelle Veränderungen. Dann tue ich hier ein bisschen weiter immer aufbauen und verändere mich ebenso langsam mit als Unternehmen. Nur wenn jetzt die nächste KI-Welle, die künstliche Intelligenz reinrauscht, dann reicht inkrementelle Veränderung nicht mehr. Die ist zwar zwangsläufig der Weg ins Verderben. Also ich kann ein Pferd nur so und so schneller reiten. Irgendwann geht's nicht mehr. Ja? Irgendwann brauchte ich das Auto. Ja? Und jetzt mit künstlicher Intelligenz, entweder ich springe auf den Zug um und verändere radikal die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir Prozesse bedienen, oder es führt zwangsläufig zum Tod. Und das heißt, inkrementelle Veränderung reicht nicht, um auf Dauer zu überleben, wenn der Markt sich radikal ändert. Das müssen Unternehmen gerade, ich glaube, sie werden das sehr schmerzhaft merken in den nächsten Jahren, weil im Moment passiert diese radikale Anpassung, sehen wir in Deutschland viel zu wenig aus meiner Sicht.
Du hast ja viel gesehen, du bist ja viel rumgekommen, hast ja tatsächlich in allen Kontinenten, was in Silicon Valley, was in Europa unterwegs, was in China, Nahen Osten, also du hast vieles gesehen. Gibt es irgendwo einen Benchmark? Gibt es irgendein Land, die da besonders gut innovieren? Und woran liegt das? Vielleicht hast du da schon die Antwort vorhin gegeben. Geld spielt sicherlich eine Rolle, ne? Oder Bereitschaft, Geld auszugeben.
Also was war denn die Genese des Silicon Valleys? Und das war eigentlich Military Research Funding in riesiger Größenordnung. Das ging ja los in Palo Alto und so weiter. Ich glaube, 1954 oder 56 hat die USA dort ein riesen Research Center hingebaut und das hat dann eigentlich den Rest mit der Zeit hinterher sich getragen. Das waren halt Milliarden Investments schon vor 70 Jahren. Das hat im Lauf der Zeit dann dieses Ökosystem gebaut und dann hat die USA den wesentlich größeren Markt. Dann sind da die Top-Universitäten dazu gebaut worden, apropos Columbia, Stanford und so weiter, die da auch sind. Jetzt zuletzt die Silicon Valley University, die gebaut worden ist. Das alles hat zu diesem Ökosystem geführt und eigentlich hat es China in ähnlicher Art und Weise gemacht, dass der Staat als sehr starke Player gesagt hat, das sind Branchen, die wollen wir dominieren, entsprechend riesige Budgets rausgesetzt hat, entsprechend riesig in die Bildung investiert hat und eigentlich Ökosysteme gebaut hat, wo wir radikal vorankommen. Und dafür gibt es in Europa kein echtes Pendant dazu. Also ich hatte irgendwann mal gesprochen vom französischen Silicon Valley, aber es war doch vielleicht irgendwie ein echtes, wie eine Alternative dazu. Ja. Da müssen wir mutiger sein, wenn wir auch sowas machen.
Ich wollte gerade sagen, was können wir dann daraus lernen? Also das ist ja dann scheinbar, gut, in China kennen wir das, über Planwirtschaft, über langjährige 10-Jahrespläne, 5- bis 10-Jahrespläne, klare Fokussierung auf Schlüsseltechnologien. In USA sagst du, es war ja tatsächlich militärgetrieben, Rieseninvestments damals in Zeiten der Unsicherheit. Ich meine, das sind ja alles Dinge, die ja eigentlich übertragbar wären und trotzdem scheinbar nicht existieren. Wir haben geringe Förderungen. Gut, Förderung klingt auch immer nach Subventionen, fühlt man sich vielleicht auch nicht immer ganz wohl. Ist vermutlich auch Deutschland zu klein, um hier so einen Investitionshub vergleichbar mit China.
Weiß ich nicht. Also wenn wir jetzt noch vielleicht ein anderes Investitionshub landen, also Israel ist ja,
ja, okay.
Groß wie ein Bundesland hier und macht einen wunderbaren Job. Hm. Hongkong, Singapur machen ja auch einen großartigen Job und positionieren sich in manchen Branchen tatsächlich als globale Player. Das heißt, Größe hilft, aber andere Länder schaffen es wohl auch oft mit weniger. Und ich glaube, neben, dass es man schafft, ein Ökosystem zu etablieren, haben wir halt auch besonders viele Hindernisse, apropos dieser überbordend ausufernden Bürokratie. Also ein befreundeter Berliner Unternehmer sagt schon einfach, mach den Müll weg von der Straße. Sorg für funktionierendes Internet. Wir haben in Deutschland laut dem Digitalisierungsindex sind wir jetzt im vorletzten Rang in Europa. Nur noch Albanien hat noch schlechtere Digitalisierung. Das sind dann so Faktoren, wo die Basics schon derartig schwierig sind mit Bürokratie und sonst wie. Das ist einfach halt unternehmerfeindlich ist.
Jetzt hast du vorhin ja gesagt, dass wir uns da schwer tun, auch Unternehmen sich da tendenziell inkrementell entwickeln. Ist diese aus deiner Sicht ja eher kritische Situation, ist die eigentlich in der flächendeckend in der Industrie transparent? Ist denn das bewusst? Seht die Industrie, du redest ja mit vielen Menschen, sehen die das ähnlich oder glauben die noch durch dieses eher inkrementelle vor sich hinwursteln, hat mir mal ein Professor gesagt, nach wie vor gut aufgehoben?
Das Durchmerken, ja.
Durchmerken, ja.
Ja, ich habe den Eindruck, dass die Unternehmen hier in Europa hauptsächlich spielen, um nicht zu verlieren. Ja. Und in USA und China gibt es eine breite Masse an Spielern, die spielen ganz klar, um zu gewinnen und setzen alles, gehen auch mit ins Risiko. Und dieses Spiel wird in Europa anders gespielt. Und die meisten glauben, dass sie mit kleinen Verbesserungen da irgendwie durchkommen und es gibt einfach den, niemand traut sich so richtig. Ja? Das erkennt man zum Beispiel jetzt aus meiner Branche von Beratungsprojekten. Gab es tatsächlich eine interne Messung von einer der Big Four Players, BCG, McKinsey, die gesagt haben, 70% unserer Projekte sind am Schluss cover my ass. Wenn sich niemand eine Entscheidung traut zu treffen, muss McKinsey oder BCG sagen, ja, wir haben das jetzt fundiert, das ist so der richtige, also anstatt nach vorne zu planen, wir trauen uns, glaube ich, da nicht und sind nicht hinreichend radikal. Und wenn jetzt gleichzeitig in derartig verkalkten Bürokratiestrukturen und Mitarbeiter kann ich nicht verändern, die Kultur eignet sich nicht, dann zahlt es immer wieder darauf ein, dass es das System halt langsam und beschwerlich ist und dass es halt auch vielleicht schwierig, also in der Natur der Sache schwierig ist, solche radikalen Veränderungen zu gehen. Und vielleicht als nächster Schritt auch, wenn man dann noch, weil man es einfach nicht geübt hat und ich weiß, wie es geht, dann weiß ich, mit den falschen Methodiken und Prozessen geht, dann darf man sich nicht wundern, dass die wenigen Gehversuche, die man dann unternimmt, häufig einfach nicht klappen. Und da muss man ehrlich sein, dass 90% der Innovationen da draußen, egal ob Startups oder Corporates, scheitern. Ja, das zweite Drittel der Transformation auch als nicht erfolgreich bewertet werden. Das ist ja der Status quo. Das heißt, du musst schon wirklich mutig haben und Eier haben, in Anführungszeichen, diesen Pfad wirklich zu gehen, das dann durchzuhalten, zu sagen, ja, liebe Shareholder, wir machen jetzt was, was ein hohes Risiko hat, zu scheitern.
Ja, ja.
Erfolgsgarantie gibt's nicht. Ich kann das wesentlich verbessern, ja, indem ich in meiner Kultur arbeite, indem ich in meinen Prozessen und so weiter. Aber einfach, das müssen wir vielleicht auch mal fairerweise sagen, einfach ist es nicht. Es reicht nicht diesem adversen Ökosystem von Bürokratie und so weiter, die Faktoren, die wir schon diskutiert haben.
Wir wollen ja diesem Podcast ja auch eine Note an Optimismus und Weg nach vorne mitgeben. Deshalb lass uns ja nach ein bisschen über dein Buch und über vielleicht tatsächlich Wege in diese Richtung führen. Aber vielleicht noch eine Frage eher in deine Richtung, was dich eigentlich zum Innovator gemacht hat. Was hat dich, wenn man entlang deiner Reise, du bist ja vor vielen, vielen Jahren, glaube ich, als Berater in die Berufswelt eingestiegen. Was hat dich zum Innovator gemacht? Was hat was war für dich der Schlüssel?
Also bevor ich Berater geworden bin, war ich eigentlich Unternehmen. Ich habe mit 16 begonnen, Computer zu verkaufen. Das war das erste Business. Und mit 17 ging das dann los in ein Startup, mit dem wir damals sowas Ähnliches bauen wollten wie Yahoo und auch recht weit gekommen sind. Ja, und das gab es auch dann Teil-Exit an Microsoft damals von der Technologie. Und Berater bin ich dann eigentlich nur geworden, weil ich sehen wollte, wie machen das denn die Großen? Sprichwörtlich im Internet gegoogelt, wo ist das weltgrößte Projekt? Okay. Damals in Saudi-Arabien, dann bin ich so nach Saudi-Arabien gekommen. Ja, und so ging dann das internationale Leben halt auch los und weiter. Also eigentlich war es ein ganz langer Prozess von vielen Schritten, der jetzt im Nachhinein wie eine mehr oder weniger kontinuierliche Evolution sich anfühlt, aber mich halt tatsächlich durch 13 Länder jetzt getragen hat. Heute lebe ich in der Schweiz, aber halt einmal um den Globus rum und mit den großen Playern gearbeitet, aber halt auch immer noch in Startups investiert gewesen, ja. Und immer da noch mitgebaut. Das ist jetzt halt die Geschichte der letzten 20 oder 25 Jahre.
Und da ging es ja Company Building oder Startup aufbauen, gründen, dieses Wissen weitertragen in größere Transformationsprojekte und dann natürlich internationalisieren, verstehe ich. Kann man natürlich unter Finanzgesichtspunkten tun, aber dich hat ja immer, sag mal, das Disruptieren wohl gefixt. Du wolltest ja immer was Neues kreieren. Also das Thema Innovation ist ja nicht in jedem Unternehmen ganz vorne. Was war der Treiber für dich tatsächlich dann, das Thema Innovation als wesentliche Botschaft in die Wirtschaft zu tragen?
Das hat mich gefühlt wie so ein Weltbürger und gleichzeitig, ich liebe diesen europäischen Kontinent mit den alten Kontinent, mit der vielen Kultur und den Kopfsteinpflastern. Und gleichzeitig, wenn wir diesen Kontinenten und unsere heutigen Lebensarten und Weisen erhalten wollen, dann müssen wir sie adaptieren und transformieren. Dann müssen wir wettbewerbsfähig bleiben, sonst wird Europa wie Kuba wahrscheinlich zu einer Touristeninsel verkommen, ja, wenn man sich ein paar alte Schlösser anschauen will, dann aber der wirtschaftlich stirbt. Ja. Und eigentlich, das hat mich schon dazu bewogen, hier einen Beitrag mitzuleisten, auch mit diesem Buch, mit Unternehmen Wege aufzuzeigen, wie kann ich denn tatsächlich meine Innovationsleistung zu verbessern. Ja. Das hat mich auch, ich meine, eigentlich haben wir gar kein Buch geschrieben. Das Buch ist eigentlich wenigstens 5 Jahre Research-Arbeit gewesen mit einem Team, was mit 20, 30 Leuten gestartet ist und am Ende 300 Leute groß war. Mhm. Und wir haben eigentlich systematisch versucht zu ergründen, bessere Wege zur Gestaltung von Innovationen. Ja, und zufällig haben wir dann über einen Teil davon ein Buch geschrieben. Ja. Aber eigentlich war es ein großes Research-Projekt. Und davor war ich mit Universitätsprofessoren an einem ähnlichen Research-Projekt dran. Es ging mir unter gleichzeitig arbeiten wir weiter mit der ISO, der Internationalen Standardorganisation, an dem ersten Standard Richtung digitale Transformation. Wie kann ich denn digitale Transformation besser verstehen? Und bei all diesen Arbeiten ging es mir im Wesentlichen darum, wie kann ich Unternehmen befähigen, besser und effizienter zu arbeiten, weil die meisten Projekte scheitern. Das kann doch nicht sein, dass ich morgens aufstehe und ein bisschen depressiv werde, wenn ich sage, oh, 90% meiner Projekte werden auch heute wieder scheitern. Das ist keine Arbeitsweise. Und ich denke eigentlich, dass wir, wenn wir besser verstehen, wie es denn geht, können wir riesige Produktivitätsfortschritte machen mit Innovation. Innovation, wie jede andere Business-Domäne, kann ich wie ein Ingenieur durchdenken, gezielte Prozesse anwenden und damit die Erfolgswahrscheinlichkeit dramatisch steigern. Also ich denke eigentlich, wenn man sich gut anstellt, sollten wenigstens ein Drittel, vielleicht sogar die Hälfte der Innovationsprojekte zu nennenswerten Outputs führen. Das ist das, was ich für möglich halte. Und dafür stehe ich seit Jahren auf und kämpfe dafür, dass wir dort auch irgendwie hinkommen, sowohl in der Theorie wie in der Praxis. Das ist das, was mir Spaß macht.
Wunderbar, wunderbar.
Ein bisschen Beitrag zu leisten.
Sehr gut. Ja, lass uns tatsächlich mal ein bisschen auf dein Buch gucken. Also du hast es ja richtigerweise selbst beschrieben als, vielleicht ist es gar kein Buch. Ich interpretiere es als einen umfassenden Praxisleitfaden, der Strategien, Tools mit Modelle präsentiert, um Innovation, digitale Transformation in Organisationen auch irgendwo wirksam und wirkungsvoll umzusetzen. Du hast das ja auch gerade kurz beschrieben, großes Research. Würdest du mal vielleicht mit 3, 4, 5 Sätzen, falls es möglich ist, so ein bisschen die Quintessenz dieses Buches beschreiben oder dieses Leitfaden beschreiben? Ich glaube, der Nukleus ist ja, du hast ja so ein UNITE, ist das richtig ausgesprochen, UNITE Framework entwickelt, mit dem du gewissermaßen ja auch Unternehmen eine Guidance vorgeben möchtest, wie sie idealerweise innovieren.
Ja, ja, also der Nukleus tatsächlich ist eigentlich eine tiefe Recherche in, warum Unternehmen sich schwierig tun und scheitern.
Ja? Okay.
Warum scheitern die 90%? Mhm. Da haben wir 272 Projekte post-mortem angeschaut. Das heißt, angeschaut, nachdem sie gestorben sind. Ja, warum sind sie denn gestorben? Hat es kulturelle Gründe, organisatorische? Wussten sie die Prozesse nicht? Hatten sie das Geld nicht? Waren die Teamleute nicht da? Und was auch immer. Und wenn du das halt mit 272 Projekten, Corporate-Projekten auseinandernimmst, dann hast du danach ein solides Verständnis. Insofern, wir wissen heute ganz genau, dass der Nummer 1 Grund ist, sie schaffen schon mal nicht den richtigen Setup. Ja? Das Setup stimmt nicht organisatorisch, strukturell von den Menschen, von den Prozessen und so weiter. Also es gibt ganz klare Listen und eigentlich von Themen, von Herausforderungen. Und wir haben dann Prozesse und Methoden entwickelt, unter dem Namen UNITE, ja, was eine Abkürzung ist für Understanding and Navigating Innovation and Transformation in Enterprises. Ja. Also geht es darum, wie kann ich dann diese Herausforderung gezielt adressieren? Haben wir Methoden entwickelt, mit denen ich das adressieren kann? Das ist UNITE heute und das umfasst ein breites Themenspektrum von Geschäftsmodellinnovation. Wie kann ich denn gezielt Geschäftsmodelle definieren, wie kann ich gezielt und innovieren, wie kann ich gezielt neue Produkte und Services entwickeln, wie kann ich Roadmaps bauen und auch 100 Millionen Roadmaps, wie kann ich kulturelle Transformation in meinem Unternehmen, wie kann ich Kultur verstehen und definieren, dafür hatten wir gar keine richtige Definition, wenn man ja arbeitet und die Komponenten identifiziert, wie kann ich sie verstehen und gestalten, sodass ich tatsächlich zur richtigen Kultur komme, wie kann ich organisatorische Veränderungen bewirken. Ne? Das sind in etwa ein Dutzend verschiedene Domänen und zu jeder Domäne haben wir die wesentlichen Frameworks und Vorgehensweisen erarbeitet, um die Herausforderungen von Unternehmen der Praxis zu adressieren.
Du hattest gesagt, ihr habt euch gescheiterte Projekte angeguckt. Gab es da eine Verteilung über die Kontinente? Gab es nach deinen ersten Ausführungen?
Ja, ich glaube, das Team war so ein bisschen europäischer. Insofern war schon 2/3 aus Europa. Aus Europa.
Okay.
Aber sie scheitern, glaube ich, global. Es ist keine dramatische anderen Gründe weltweit ergeben. Es gab gewisse Abweichungen, aber jetzt nicht in dramatischer Art und Weise. Ja.
Und sag mal, umgedreht, warum sind Innovationsprojekte erfolgreich? Hat sich das gematcht mit den Erkenntnissen? Oder habt ihr euch das angeguckt? Oder habt ihr euch einzelne Projekte angeguckt, die tatsächlich erfolgreich sind und euch zu erklären versucht, warum die erfolgreich geworden sind?
Es gibt nicht den Einzelfaktor, warum du erfolgreich wirst. Weil du musst ganz viel in den Griff kriegen. Du musst wissen, welche Richtung läufst du, wo ist überhaupt eine Opportunity, an important but unmet customer need, also ein wichtiges, aber unbefriedigendes Kundenbedürfnis, da musst du Insights haben, das ist schon mal echt schwer. Du musst eine Lösung bauen, die irgendwie darauf passt, ein Konzept erstmal, das musst du technisch umgesetzt bekommen, das musst du als Pricing hinkriegen, du musst danach irgendwie das Funding dir besorgen, das viele Geld, was du dafür brauchst, und brauchst du als nächstes, brauchst du Marketing, Go-to-Market, und dann musst du das nochmal irgendwann umbauen, wenn sich das alles soweit in der Praxis erhärtet hat, als sogenanntes MVP, also als Minimum Viable Product. Wenn sich das soweit erhärtet hat, musst du immer noch ein ganzes Unternehmen draus bauen mit einer leistungsfähigen Organisation. Das heißt, musst du 10 verschiedene Sachen wenigstens sauber hintereinander hinkriegen, sonst scheiterst du. Und das macht Innovation halt insgesamt komplex, weil Innovation, man kann es vielleicht sagen, oder als Analogie wie so ein Haus, ich muss ein Haus bauen mit all den Gewerken, ja, und wenn da was mit den Wasserleitungen nicht geklappt hat, dann ist das Haus halt, steht in der Nasse, ja? Funktioniert nicht, ist kaputt. Jetzt gerade bei den Häusern kriegen wir es gut hin, weil wir jetzt seit Jahrtausenden schon üben, wie man Häuser baut. Dafür bilden wir Ingenieure aus, die ganz genau wissen, wie das mit der Elektrizität im Wasser funktioniert. Und jetzt gerade bei Innovation haben wir nicht diese Sorte von Verständnis, wir haben nicht dieses Ingenieursgetriebene, das ist nicht so weit durchdacht, die Maturity ist viel niedriger und insofern scheitern wir. Würden wir jetzt gerade das erste Haus der Geschichte hinbauen, dann hätten wir wahrscheinlich die exakt gleichen Probleme, dass man nämlich herausgefunden hätte, wie kriege ich das denn hin mit Lüftung und Fenster, müsste rausschauen können durch das Haus, ja vielleicht nicht. Ja,
vielleicht sieht es ganz anders aus, als wir das jetzt tatsächlich tradiert kennen. Welche Methoden oder Strukturen, oder vielleicht nochmal zurück, wir haben ja, glaube ich, unterschiedliche Innovationsbedürfnisse. Also es gibt tatsächlich den Gründer, der mit einer neuen Idee und tatsächlich mit einer neuen Geschäftsidee innoviert und vielleicht auch disruptiert. Wir haben die Beispiele ja kennengelernt über die letzten 10, 15, 20 Jahre. Aber es gibt natürlich viele Unternehmen, die eben jetzt hier lernen müssen, sich tatsächlich schnell zu verändern und zu innovieren, die natürlich ein bestehendes Geschäftsmodell haben. Ne? Was müssen die heute an Methoden, Strukturen oder Personen aufbringen, um tatsächlich Innovation zu ermöglichen? Also ein Maschinenbauer, der in der Vergangenheit oder auch noch in Zukunft vielleicht Roboter bauen möchte oder Verpackungsmaschinen bauen möchte oder baut, was ist da deine Empfehlung?
Ich weiß gar nicht, ob man das generisch so stark beantworten soll. Insofern müssen wir uns vielleicht eher mal eine gezielte Welle anschauen. Ich glaube, das Kind, was gerade in aller Munde ist, ist vielleicht künstliche Intelligenz. Ja, dass wir sagen, wir haben das jetzt als Beispiel, was wir uns versuchen, etwas näher zu betrachten. Diese verändert ja gerade die Arbeitswelt. Und aus meiner Sicht, wir hatten den ersten Hackathon von Microsoft und OpenAI, also ChatGPT, weltweit begleitet. Womit tun sich da die Unternehmen schwerer? Und das ist dann eigentlich egal, ob es ein multinationales Corporate ist oder der Maschinenbauer, der Geliebte aus meiner schwäbischen Heimat. Die tun sich erstmal schwer. Wo muss ich denn tatsächlich jetzt künstliche Intelligenz einsetzen in meinem Geschäftsmodell? Ja, benutze ich das Customer Service und Kosten zu senken, mache ich das, um, I don't know, die Laborwerte zu kontrollieren, mache ich das zum Sampling, also Testwerte zu erheben, wo setze ich es ein oder versuche ich die Buchhaltung zu automatisieren? Und das ist die erste große Frage, die ich mir eigentlich stellen muss. Wo kann ich es einsetzen? Wo muss ich es einsetzen? Und aus meiner Sicht habe ich 1000 Cases aus meiner Erfahrung, wo ich vielleicht die Kosten senken kann, aber durch Kostensenkung hat noch nie jemand den Markt erobert. Ja, ich muss KI eigentlich dort einsetzen, wo sie mir zu der Differenzierung verhilft. Und das ist das, was wir als Unternehmen eigentlich anschauen muss. Mit was differenziere ich mich und wo kann ich künstliche Intelligenz ganz konkret einsetzen, um meine Differenzierung im Markt zu heben? Wenn mir das gelungen ist, dann werde ich einfacher verkaufen können. Ja. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Wenn ich diese Erkenntnis habe, dann das dann in ein Projekt zu gießen, wird, glaube ich, dann wesentlich einfacher und künstliche Intelligenz ist jetzt technologisch nicht so komplex. Ich kann ja diese Large Scale Language Models, die LLMs, einfach anschließen im Hintergrund, baue ein SIG Wrapper drum. Also technologisch ist das dann meistens relativ gut umsetzbar. Der Kunststück am Anfang ist zu verstehen, wo ist der Hebel? Wo kann ich wirklich was verändern? Wie Archimedes sagte, gib mir einen lang genugen Hebel und ich hebe die Welt aus den Angeln. Ja, und das ist, glaube ich, der Hauptschwierigkeit, mit dem die Unternehmen heute kämpfen, dass sie etwas planlos sind, ganz ehrlich.
Also die richtigen Innovationsbereiche zu identifizieren.
Wo lohnt sich's?
Wo lohnt sich's?
Schluss. Lohnt sich aus meiner Sicht nur dann, also ich kann immer Kosten senken und die Diskussion haben wir dann hoch und runter mit Unternehmen geführt.
Ja, ja.
Selbst wenn ich 2 Mitarbeiter ersetze oder 200, werde ich nie den Wettbewerb überholen. Ja, das heißt, es lohnt sich nur, wenn ich das auf meine Differenzierung einzahlt. Und jetzt muss ich verstehen, mit was differenziere ich mich denn als schwäbischer Maschinenbauer? Jetzt können wir halt noch konkreter werden und sagen, ich bin Liebherr, ich baue Kran, ja, als x-beliebiges Beispiel von einem städtischen Maschinenbauer. Na, was macht denn der Liebherr? Ich kann es auch nur laut nachdenken. Der macht besonders hochqualitative Kran. Der macht nicht das, was die Franzosen da machen mit Potain. Der macht auch nicht, was die Chinesen da machen. Insofern geht's doch da, muss ich wahrscheinlich schauen, wie ich die Qualitätsführerschaft stärken kann. Welche neuen Funktionalitäten kann ich denn Kran auf den Weg geben? Na, wenn ich jetzt an Value Proposition denke. Ja, vielleicht habe ich dort Predictive Maintenance Fälle. I don't know. Ja, weil es ist, glaube ich, noch so ein bisschen lauwarm. Ja, vielleicht hilft es mehr. Der Kranfahrer, der sieht ja oft nicht ums Eck, wenn da eben Kameras da dranhängen und die machen eine gewisse Objekterkennung. Im Moment brauche ich da unten dann zwei Dudes immer, die die Ware festhalten und versuchen, das dann irgendwie einzuschaukeln. Ja, vielleicht kann ich mit künstlicher Intelligenz das Objekt, die Palette einfach gut erkennen und automatisch sicher verhaken. Das wäre tatsächlich eine Innovation. Brauche ich die beiden Dudes da unten nicht mehr, die da einen gefährlichen Job ausüben. Also jetzt glaube ich so langsam, wenn wir jetzt laut drüber nachdenken, dann komme ich tatsächlich auf differenzierende Sachen, die werttreibend sind. Das jetzt einfach nur als Value Propositions kann ich mir aber die nächste Frage stellen, hey, intern bei der Produktion, finde ich da Verfahren, die meine Qualität als schwäbisches Familienunternehmen Liebherr tatsächlich auf ein anderes Level heben. Ja. Wo könnte es denn genau sein? Ja, weil einfach nur beim Blechbiegen brauche ich wahrscheinlich keine künstliche Intelligenz. Damit kann ich mich nicht differenzieren. Ja? Insofern, aber wo kriege ich das denn hin? Vielleicht eine Softwareentwicklung? Ja, vielleicht muss ich da mal überlegen. Bei Facebook, Microsoft und Co. ist 30-40% des Codes bereits von Maschinen getrieben. Zufällig weiß ich, dass bei Liebherr, die tatsächlich Software-Schwierigkeiten haben, dass dort den Ökosystemgedanken noch gar nicht gibt. Ja, vielleicht kann Liebherr den Gap ja aufholen, wenn sie jetzt KI gezielt einsetzen, um Software in der Softwareentwicklung rasant voranzukommen. Würde es ihrer Differenzierung helfen? Ganz sicher, sehr wahrscheinlich haben wir ein zweites sinnvolles Feld. Jetzt müssen wir natürlich tiefer reinschauen. Ne? Wir kennen jetzt beide Liebherr und haben dafür heute Morgen nicht die Zeit. Aber ich glaube, jetzt beginnen wir in der Praxis durchzuspielen, wo ich denn tatsächlich Wettbewerbsvorteile, also ausgedrückt in ganz konkreten Möglichkeiten zur Differenzierung finde. Das ist im Wesentlichen die Art von Gedanken, die man sich machen muss.
Okay, Bereiche, aber wir reden auch von Strukturen, also es müssen ja Personen sein. Wo ist da Innovation angesiedelt? Ist das eine Sache, die jetzt quasi von oben runter delegiert wird und von oben getrieben wird, von oben gedacht wird? Wer ist strukturell oder wo würdest du in der Struktur Innovation ansiedeln? Gibt es das
überhaupt? Das ist die richtige Antwort. Ist gar nicht. Weil ich habe doch das Problem, dass, wenn wir es bei dem Liebherr-Beispiel bleiben, das ist aber bei jeder anderen Firma auch so, jede Firma muss einfach executen jeden Tag. Die einen bauen Kräne, die nächsten machen Turnschuhe, die übernächsten machen Kühlschränke oder was auch immer, Autoreifen. Ja, die müssen die produzieren und zwar fehlerlos und höchst effizient. Das heißt, die Kultur ist, mache keine Fehler, sei höchst effizient, die Qualität muss perfekt sein, ja. Ich kann mir halt das als Liebherr nicht erlauben, wenn mein Kran zusammenbricht oder das Flugzeug zum Himmel fällt. Jetzt gleichzeitig bei Innovationsprojekten zwangsläufig gehen Sachen schief. Ich muss experimentieren, ich muss neugierig sein, ich muss eine Kultur von Offenheit haben und experimentieren. Das funktioniert nicht zusammen mit einer Effizienzkultur. Und das heißt, die Antwort kann nur sein, nicht in der richtigen, in der gleichen Struktur. Und im Moment in diesem Marktplatz wird wahnsinnig viel davon gesprochen, von einer Innovationskultur. Und das ist Bullshit. Ja, wir wollen im Unternehmen eine Effizienzkultur haben, dass die Kleine effizient produziert werden. Nur in diesem einen Team, in einer Ecke der Organisation, das sind wirklich woanders, am besten im anderen Gebäude, vielleicht noch in einer anderen Stadt. Da wollen wir ein paar Leute haben, die gezielt Regeln brechen müssen, die sich nicht an unsere Struktur halten, nicht an unsere Prozesse, nicht an unsere Buchhaltung. Ich erinnere mich mal an ein Gespräch mit dem Allianz-CEO, der hat mir gesagt, du, lieber Stefan, das ist fantastisch, was du machst mit deinem Innovationsprojekt, aber komm nicht in unsere Organisation zurück, wir fahren nicht wenigstens 10.000 Kunden ab. Wir werden bald zerdrücken mit unserer Last und unseren Prozessen. Ja? Das ist richtig. Ja? Daher, es geht nur außerhalb der Struktur, in einem geschützten Rahmen, wo andere Spielregeln, andere Vorgehensweisen gelebt werden.
Ja. angesichts der fortgeschrittenen Zeit, Stefan, zwei Themen. Du hast jetzt gerade das Thema Kultur angesprochen. Es ist ja auch ein Haltungsthema. Mut, Risiko, Affinität. Kann man das antrainieren?
Ich glaube, man kann es zulassen. Ich glaube, Menschen wissen das schon, aber ich glaube, jeder hat für sich so einen inneren Schalter, ja. Und ich kann halt nicht von Leuten der Produktion erwarten, die den ganzen Tag in ihr bisheriges Leben versucht haben, Risiken zu vermeiden. Kann ich nicht erwarten, hab Mut und sei experimentierfreudig. Das macht der Typ nicht, ja. Aber wenn ich diese Leute jetzt rausnehme, in eine separierte Struktur und sage, hey Jungs, hier gelten andere Spielregeln. Ihr müsst nicht perfekt sein. Ihr dürft Fehler machen. Es sollen Sachen schiefgehen, weil wenn ihr nicht Sachen schiefgehen, dann seid ihr nicht mutig genug. So einfach ist das. Ja? Und wenn ich so die Regeln ändere und da wirklich Leute habe, die dann auch sich trauen, gegen die Kiste in Anführungszeichen zu treten, dann kommen Menschen tatsächlich in einen anderen Modus. Das geht. Das ist realistisch.
Final nochmal ein Blick auf euren Framework, das Unite Framework. Wenn ich jetzt meinen Kunden empfehle, dieses Buch zu kaufen, ist das das richtige Toolset, mit dem sie dann beginnen können zu innovieren? Was empfiehlst du? Auch vielleicht im Zusammenhang mit deinem Buch. Ich meine, das ist ja, ich hab's ja gelesen. Das ist ja durchaus eine mit vielen Beispielen versehenes Instrumentarium. Aber wird der Leser damit arbeiten können?
Also dafür ist das Buch wirklich geschrieben. Das ist ein How-To. Das Buch ist einfach und zugänglich geschrieben. Die Komplexität kommt nicht durch einige wenige Modelle, sondern dass ich am Schluss halt mehrere Domänen zusammen hinkriegen muss. Herausfinden, wo ist denn das unbefriedigte Kundenbedürfnis, darauf eine Value Proposition bauen, dann Service Model, ein Operating Model, ein Business Case, das dann Produkt als Produktentechnologie umsetzen zu können. Das in der Summe ist verdammt schwierig und das versuchen wir hier erstmalig integral zu reißen. Und das ist auch das erste Buch, was weltweit meines oder unseres Wissens, was wirklich einen vollständigen Blick auf Innovation darstellt und auch die ganzen Methoden, Arbeitswerkzeuge mitgibt. Insofern, ich glaube tatsächlich, eine goldrichtige Empfehlung. Glaube allerdings auch, dass es wichtig ist für Unternehmen, die das nicht regelmäßig tun, das erstmal an kleineren Objekten zu üben und sich Experten mit reinzuholen. Nur dadurch, dass ich ein Buch gelesen habe, bin ich noch kein Experte, oder wie ein Freund von mir sagt, naja, bloß mal einen Film über das Autofahren auf YouTube anzuschauen, würde ich noch nicht zu einem guten Autofahrer machen. Also nur das reine Lesen wird nicht reichen.
Prima. Stefan, danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich glaube, das gab einen guten Einblick, einen Überblick. Ich glaube, ja, Toolset ist das eine, sich darauf einlassen, mutig sein ist das andere, hat sicherlich was mit Haltung zu tun. Und das Machen, das ist Teil unseres Podcasts. Ich glaube, damit hast du, glaube ich, die richtige Botschaft gesetzt, sich trauen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Angesichts des global gestiegenen Wettbewerbs muss man und sind wir gezwungen, uns zu trauen. Ja. Also, danke dir ganz herzlich, Stefan. Und ich wünsche vielen Lesern, Hörern deines Buches und Hörern meines Podcasts dann gegebenenfalls auch, sich vertrauensvoll an dich zu wenden, um da zumindest vielleicht Beistand bei den ersten Schritten zu machen. Ich glaube, auch dafür ist der Podcast gedacht. Also nochmal an dich gerichtet herzlichen Dank und weiterhin viel Freude beim Innovieren und meinen Zuhörern Mut zu Innovation. Danke.
Danke dir. War toll.